was die Klassengesellschaft macht, was sie so perfide gut macht, ist, dass Menschen so segregiert aufwachsen und wir beschreiben, also wir haben sozusagen in Deutschland nicht mal Worte, um das zu beschreiben, dass jemand, der in der weißen bürgerlichen Reihenhaushälfte irgendwie groß geworden ist, eine komplett andere Realität hat als jemand, der in dem migrantischen Arbeiterviertel groß wird und schon und dann nochmal eine ganz andere Realität, wenn du irgendwie in Reichtum groß wirst.
Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast mit Eva Völpel und Sabine Nuss.
Hallo Eva, hallo alle ihr da draußen, die ihr uns zuhört. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Wirtschaftspodcasts Armutszeugnis.
Ja, hallo auch von mir.
Wir möchten gerne erstmal Danke sagen an alle, die uns schon auf die erste Folge Rückmeldung gegeben haben. Da waren auch schon einige Themenwünsche dabei.
Ja, das hat uns sehr gefreut und wir haben das alles mal aufgenommen und werden sicher einige der Themen auch nochmal in den folgenden Sendungen aufnehmen.
Genau, ich habe auch aus dem Freundeskreis Rückmeldungen bekommen, du sicher auch, Eva. Und eine Rückmeldung möchte ich hier ganz kurz nochmal besprechen, weil ich die irgendwie auch wichtig fand. Wir haben ja in der letzten Folge thematisiert und das natürlich auch durchaus kritisch, die Ungleichverteilung, die zugenommen hat, unter anderem aufgrund der Steuerpolitik der letzten Jahre. Und da wird ja dann immer gerne gesagt, wenn man sagt, man muss Vermögensteuer wieder einführen, ja, aber die, die besser verdienen, die würden ja jetzt schon die hauptsächliche Steuerlast tragen. Und ja, da habe ich mir nochmal die Zahlen angeguckt und in der Tat, die obersten 10% jener, die Lohn oder Einkommen bekommen, die tragen tatsächlich so ein bisschen was über die Hälfte des gesamten Steueraufkommens bei Lohn- oder Einkommensteuer bei, ne? Und die untere Hälfte, die tragen nur so circa 6% zu dem Steueraufkommen bei.
Ja, aber das ist ja irgendwie auch klar, ne? Weil die untere Hälfte eben zu wenig verdient, beziehungsweise weil die oberen 10% allein über fast 38% der hierfür betrachteten Einkommen verfügen.
Ja, und dazu kommt, dass man eigentlich noch über die Mehrwertsteuer immer reden muss, ne? Also die bringt im Grunde genommen wesentlich mehr Geld ein für den Staat. Ich habe da auch nochmal nachgeguckt, Mehrwertsteuer, wo wir sozusagen beim Einkaufen Lebensmittel und so auf alles bezahlen. Da hat der Staat im Jahr 2022 285 Milliarden Euro eingenommen. Und damit mehr als aus der Lohnsteuer, ne? Die 227 Milliarden waren das da. Und diese Steuerlast tragen aber vor allem Menschen mit geringeren Einkommen.
Weil die Leute mit wenig Einkommen im Grunde gleich alles wieder ausgeben beim Einkaufen, während eben Reiche oder besser Verdienende weniger ausgeben von dem, was sie da zur Verfügung haben. Also relativ gesehen natürlich, ne? Das heißt aber auch, dass relativ gesehen die Ärmeren also die wesentlich höhere Steuerlast haben.
Genau, insofern ist es auch immer so ein bisschen Framing. Also wir sprechen wir darüber, sage ich jetzt irgendwie, die unteren Einkommensschichten tragen nichts dazu bei oder sage ich, sie können nichts dazu beitragen, ne? Müssen aber den größeren Teil der Mehrwertsteuerlast tragen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal anders, aber ich finde, eigentlich ist an der Stelle jetzt auch nicht die Einkommensteuerfrage entscheidend, sondern wir müssen, wenn, dann viel stärker auf die Frage der Vermögensbesteuerung schauen und der Vermögen. Denn die wirklich Reichen in diesem Land, die erzielen ihre Einkünfte ja eben nicht über Lohn aus abhängiger Beschäftigung, sondern darüber, dass sie ihr Geld, also ihr Kapital für sich arbeiten lassen.
Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, das finde ich immer so lustig, also ist jetzt gar nicht, so meinst du das jetzt nicht, aber man hört es ja immer in der Bankenwerbung, da heißt es ja immer, lassen sie ihr Geld für sich arbeiten. Und ich jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, wieso Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Ne? Das hat auch immer so eine, apropos Framing, so eine Verschleierungsfunktion.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ich produziere Mythen.
Ich dekonstruiere sie dann immer.
Ja, und man muss sich nochmal klar machen, dass halt hinter diesem Kapital, da stecken ja dann vor allem eben die InhaberInnen oder Anteilseignerinnen von Firmen, von Fabriken, von Dienstleistungsunternehmen. Also de facto sind es eben die Eigentümer von Produktionsmitteln, ne, die andere für sich arbeiten lassen können. Und da muss man dann einfach schlicht Glück haben, und das haben nur die wenigsten, wenn man in so ein Familienunternehmen, noch so ein schönes Framing, reingeboren wird. Und jetzt gab es dazu gerade nochmal ganz kurz nochmal neue Zahlen und die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und das fand ich nochmal irre, nämlich dass in Deutschland nur die obersten 10% der Vermögendsten über das gesamte Betriebsvermögen verfügen. Also jetzt mit Blick auf den Firmenbesitz, ne, besitzen 10% der Reichsten in diesem Land eigentlich fast alle Firmen, die wir hier haben.
Wo du das jetzt gerade nochmal angesprochen hast, die Bundesbank sagt es eigentlich auch regelmäßig, dass Vermögen sozusagen an, also Betriebsvermögen, die am ungleichsten verteilte Vermögensgröße überhaupt ist.
Genau, und das Frappierende ist eben, dass diese Ungleichverteilung bezüglich Vermögen in der Öffentlichkeit aber eben kaum ein Thema ist oder dass die meisten Leute das irgendwie auch verwechseln, gar keinen Unterschied machen zwischen der Frage von Einkommen und Vermögen, also Einkommen eben aus abhängiger Beschäftigung und Vermögen. Also ich würde auch nochmal gerne einen Hinweis von einem Hörer aufnehmen, der uns erreicht hat. Wir hatten ja in der letzten Folge erwähnt, dass zumindest in so einer Social-Media-Umfrage als Momentaufnahme der Ausspruch "Jeder ist seines Glückes Schmied" nicht mehr ganz so gut bei den Leuten ankam. Aber grundsätzlich muss man natürlich nochmal festhalten, dass dieser Leistungsgedanke weiterhin extrem stark in der Gesellschaft verankert ist. Und der Soziologe Steffen Mau, der hat gerade vor kurzer Zeit ja zusammen mit seinen Kollegen Thomas Lux und Linus Westhäuser das wirklich interessante Buch Triggerpunkte rausgegeben, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und Steffen Mau hat vor kurzem in einem Interview darauf hingewiesen, dass in den 1970er Jahren vor allem erstmal nur die oberen Gesellschaftsschichten stark bejaht hätten, dass jeder nach seinen Anstrengungen und Talenten in der Gesellschaft seinen Platz gefunden hätte. Und heute sei so ein Denken aber weit verbreitet in allen Schichten bzw. in allen Klassen und am stärksten sogar in der Arbeiterklasse. Und er führt dafür einige Erklärungen an, also dass Jahrzehnte des Neoliberalismus ihre Spuren hinterlassen haben, dann, dass die Basis der Gewerkschaften erodiert ist und auch der Glaube an solidarische Lösungen, dass man gemeinsam kämpfend als Belegschaft eben was erreichen kann. Und heute ist deswegen laut Mao der vertikale Klassenkampf zu einem horizontalen Wettbewerb zwischen Gruppen geworden.
Kannst du das nochmal erklären? Was bedeutet denn vertikaler Klassenkampf und horizontaler Wettbewerb zwischen Gruppen?
Also es geht halt weniger darum heute, dass die Opposition und der Widerstand der unteren Klassen gegen die oberen vermögenden Klassen stattfindet oder sich artikuliert, sondern dass sich quasi stattdessen die Gruppen, die sozioökonomisch aus sehr ähnlichen Verhältnissen stammen, dass die sich aneinander abarbeiten. Ja, also Mao selbst bringt dann Beispiel, und das erleben wir zurzeit ja in der Debatte rauf und runter, dass wir eben nicht über die Ungerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer sprechen, sondern vor allem über das angeblich viel zu hohe Bürger Geld und da ist es eben so, dass vor allem Geringverdienerinnen, die von ihren Löhnen her sehr nah am Bürgergeldbezug sind, dass die am stärksten Stellung gegen ein höheres Bürgergeld beziehen.
Das finde ich auch erstaunlich, ne? Dass es gerade die sind, die möglicherweise selbst betroffen sein könnten, vielleicht sogar bei manchen in naher Zukunft, genau die sind, die da am meisten wettern. Aber wenn ich noch mal ganz kurz zurückfragen darf, Eva, mit diesen Klassen, ne, wenn wir von Klassen sprechen, ich bin mir manchmal gar nicht so richtig sicher, ob das ein in der Bevölkerung breit verankertes Bewusstsein davon gibt, dass es sowas wie Klassen noch gibt in unserer Gesellschaft, oder?
Nee, ich glaube, das gibt's auch einfach so nicht. Ne? Also ja, also ich meine, ich finde schon, dass man in den letzten Jahren so ein Revival des Begriffs Kapitalismus erleben konnte, dass der in der Debatte viel stärker wieder benutzt wird, auch selbstverständlicher wieder benutzt wird. Aber es ist natürlich schon so, dass von Klassen eigentlich weiterhin eher nur in so einer ja dezidierteren, linkeren Umgebung gesprochen wird,
ne?
Aber Klassen ist vielleicht auch echt nochmal ein ganz guter Hinweis oder ein ganz guter Punkt, um darauf einzugehen, dass man an dieser ganzen Frage, warum dieser Leistungsgedanke immer noch so stark verankert ist, nochmal tiefer bohren muss eigentlich, um nochmal auf die gesellschaftlichen Strukturen zu kommen. Ne? Da gibt es einfach auch nochmal andere Erklärungsansätze, also jenseits dessen, was jetzt Steffen Mau zum Beispiel stark macht. Oder Sabine, wie siehst du das?
Ja, danke. Jetzt habe ich wieder den Ball hier zugeworfen bekommen, diese Sachen zu erklären, die sich eigentlich tatsächlich dem, wie soll ich das jetzt benennen, der täglichen Praxis entziehen, also der Wahrnehmung. Ne? Wir werden aber in den weiteren Folgen da immer mal wieder darauf zu sprechen kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Alltagsbewusstsein davon geprägt ist, dass wir alle die gleichen Ausgangsbedingungen haben, im Sinne von, wir alle haben irgendwie, wenn wir uns nur anstrengen, wenn wir ausreichend Bildung genießen dürfen, da gibt es natürlich dann auch eine Ungleichheit, die auch kritisiert wird, aber grundsätzlich sind wir alle erstmal gleich und frei, irgendwie zu versuchen, es zu was zu bringen in diesem Leben, einen Job zu finden und so weiter. Dass wir tatsächlich noch in einer Klassengesellschaft leben, wo die einen, nämlich die Mehrheit, gezwungen sind, für die wenigen anderen zu arbeiten, das geht eigentlich im Bewusstsein, in der Wahrnehmung ziemlich unter. Vielleicht, ich will jetzt nicht so weit ausholen historisch, ne, aber ich finde, man versteht das eigentlich immer am allerbesten, wenn man so einen ganz starken Kontrast zur Geschichte sieht, ne, zum Beispiel im Mittelalter, wobei ich jetzt dafür von vielen Historikerinnen wahrscheinlich eine aufs Dach kriegen würde, weil das Mittelalter gibt es so nicht, ne. Es war viel komplizierter natürlich und viele Jahrhunderte hat es gedauert, stimmt auch alles, aber abstrakt kann man sagen, und das würden wahrscheinlich auch alle unterschreiben, auch vom Schulwissen her, da gab es noch sowas wie Leibeigenschaft, persönliche Abhängigkeiten vom Grundherrn und der Kirche. Und da hat man genau gesehen, ein Teil hat sozusagen der Bauer für sich am Acker gearbeitet und ein Teil der Früchte musste er abgeben. Da war das sichtbar, diese Ausbeutung. Ne? Also wenn wir Ausbeutung als ein soziales Verhältnis verstehen und nicht als schlechte Arbeitsbedingungen. Und heute sehen wir das nicht mehr. Wir sehen heute nicht, dass wir nach wie vor noch, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten und abhängig beschäftigt sind, auch nur einen Teil der Früchte unserer Arbeit bekommen und der andere Teil eben an denjenigen geht, der Eigentümer ist, der Produktionsmittel. Und das sehen wir deshalb nicht, weil wir einen Lohn bekommen und in diesem Lohn eben es so scheint, als würden wir unsere ganze Arbeit bezahlt bekommen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen immer noch kompliziert, aber ich vermute mal, dass das immer wieder Thema sein wird. Oder Eva, war das jetzt kompliziert?
Also ich fand das jetzt nicht kompliziert. Ich finde solche historischen Vergleiche meist sehr hilfreich, aber das Problem bleibt ja irgendwie bestehen, ne? Dass im Alltagsbewusstsein die Leute das vielleicht gar nicht so schnell parat haben oder überhaupt nicht parat haben. Und wie bricht man das dann auf? Und das erinnert mich so ein bisschen nochmal an diese Diskussion zum Thema Verteilungskrise, ne? Die wir hier auch hatten.
Mhm. Lass mich mal ganz kurz nochmal, ich versuche das nochmal, diesen Schritt zurückzumachen. Du hast völlig recht, weil de facto ist es ja so, wie ich gerade gesagt habe, die Leute kriegen ja ihren Lohn für ihre Arbeit. Ne? Die gehen irgendwie um, was weiß ich, um 7 zur Arbeit und um 17 Uhr gehen sie wieder nach Hause und am Ende des Monats gibt es dafür Geld. In der Tat ist es aber so, wenn ich das jetzt mal umsetze auf uns beide, Eva, du bist jetzt meinetwegen eine Möbelunternehmerin, also du bist die Kapitalistin und ich bin die Tischlerin, die du anstellst und ich produziere für dich 7 Tische. Von diesen 7 Tischen kriege ich aber nur 4. Erstmal kriegst du sowieso alle 7 Tische, das ist eh dein Eigentum. Und ich krieg dann nur einen Wert von 4 Tischen. Und die restlichen 3 behältst du ein und das ist im Grunde genommen, repräsentiert es deinen Gewinn. Das sehen wir aber nicht. Aber es kann ja auch gar nicht anders sein, weil man muss sich ja mal vorstellen, woher soll denn der Gewinn sonst kommen? Es ist ja kein Spielgeld, ist ja nicht Monopoly, ne? Also es muss ja in irgendeiner Form eine Art von Ausbeutung, ich meine das jetzt gar nicht so moralisch, sondern tatsächlich von dem sozialen Verhältnis stattfinden, damit überhaupt ein Gewinn gemacht werden kann. Und du hast recht, das ist unglaublich schwierig zu erfassen und im Alltag eben überhaupt nicht wahrnehmbar aufgrund der Lohnform.
Ja, und ich finde, es ist halt notwendig, immer auch an beiden Ebenen dann irgendwie anzudocken. Ne? Also das zu kritisieren, diese Zustände, aber eben durchaus auch im politischen Alltagsgeschäft auf der Verteilungsebene anzusetzen. Natürlich kann man da sagen, ja gut, aber dann da galoppiert man sozusagen hinterher. Da will man nur noch die schlimmsten Auswüchse irgendwie bekämpfen, indem man dann auf dieser steuerlichen Ebene gegensteuert. Aber ich glaube schon, dass das im Alltagsverstand der Leute vielleicht so ein bisschen anschlussfähiger ist, wenn man sich klar macht, okay, 2/3 des gesamten Vermögens in diesem Land, das gehört einfach nur 10% von Leuten, also übrigens vor allem weißen Männern aus Westdeutschland. Und meine Vorstellung ist schon, in so konkreten politischen Kämpfen kann man da vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Und ich glaube schon, dass man da Leute ein bisschen mehr oder eher für gewinnen kann, für diese Themen dann auch einzustehen. Wobei auch das ist natürlich, muss man sagen, in diesen Zeiten erstmal gar nicht zu sehen. Ne? Obwohl die Umfragen immer eine andere Sprache sprechen. Also da sind ja Leute empört über diese große Ungleichheit.
Wenn wir sagen, dass die strukturelle Ungleichheit und der Zusammenhang von Armut und Reichtum schon da beginnt, wo die Mehrheit der Menschen gezwungen ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, damit die Minderheit damit Gewinn machen kann, dann ist doch der Kampf auf der Ebene gerechte Steuerpolitik meines Erachtens ein bisschen so wie der Kampf gegen die Hydra. Also weißt du, diese Schlange, die so ganz viele Köpfe hat und immer wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue nach. Das ist jetzt so ein bisschen. Also das kann man natürlich machen und für die Zeit, wo der Kopf dann weg ist und die zwei noch nicht nachgewachsen sind, ist es temporär auch eine Verbesserung. Aber es ist jetzt, um noch so eine griechische Mythologie zu bemühen, Sisyphos. Ja. Der die ganze Zeit den Stein hochrollt und er fällt aber immer wieder runter. Ja, und manchmal denke ich auch, ja, gerade die Linke hat irgendwie seit, was weiß ich, über 100 Jahren Umverteilungspolitik, war doch ziemlich stark im Vordergrund und wir haben damit viele wichtige Dinge nicht in den Griff bekommen. Die Krisenhaftigkeit der Wirtschaft, der bleiben wir ausgeliefert. Überhaupt das Verhältnis von Unterordnung bleibt weiterhin existent. Insofern von der Klimakatastrophe, die meines Erachtens auch in dieser Wirtschaftsweise liegt, jetzt mal ganz zu schweigen. Aber ich wäre auf jeden Fall bei dir, indem ich denken würde, man muss alles gleichzeitig benennen.
Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich meine, die Linke hat es ja auch in den letzten 100 Jahren nicht geschafft, tatsächlich die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln umzustoßen.
Auf jeden Fall, völlig richtig. Meines Erachtens ist dann ein so grundsätzlicher Blick auch hilfreich bei anderen Fragen, die sich in der konfliktiven Auseinandersetzung in dieser Gesellschaft mit dieser Gesellschaft stellen. Wir haben zum Beispiel unseren nächsten Studiogast, Bettiel Berhe, unter anderem deshalb eingeladen. Sie ist Ökonomin, sie arbeitet auch als Moderatorin und macht Bildungsarbeit. Bildungsarbeit macht sie vorwiegend zu den Themen soziale Gerechtigkeit. Sie berät Einrichtungen zu Antirassismus, Rassismus. Vielleicht kennen ja einige Bettiel auch. Sie war jetzt in jüngster Zeit öfter in den Medien mit dem Buch Nie wieder leise, die neue migrantische Mittelschicht. Und sie erzählt in dem Buch von ihrem Aufstieg vom schwarzen Arbeiterkind zur Akademikerin. Bettiel, um ganz kurz was zum Hintergrund zu sagen, ist in den 80er Jahren mit ihren Eltern aus Eritrea nach Deutschland gekommen. Dort ist sie dann in Ulm gelandet und dort ist sie dann in dem, was wir heute wahrscheinlich sozialer Brennpunkt nennen würden, groß geworden. Sie erzählt da drin sehr persönlich von ihren Erfahrungen. Von klein auf war sie konfrontiert mit Rassismus, mit Sexismus und natürlich auch mit Klassismus.
Ja, Klassismus muss man vielleicht nochmal erklären. Eben die Diskriminierung aufgrund der sozialen Position in der Gesellschaft oder eben des sozioökonomischen Status. Und das richtet sich natürlich vor allen Dingen oder das erfahren natürlich vor allen Dingen Leute aus den unteren Klassen, ArbeiterInnenklasse.
Bettiel war uns aufgefallen, weil sie in der Öffentlichkeit sich immer so ein bisschen dagegen wehrt, jetzt so als Paradebeispiel zu dienen für den Aufstieg, den, wie man ja sieht, alle schaffen können. Und was mich, als ich ihr Buch gelesen habe, ganz besonders berührt hat, ist, dass sie gesagt hat, sie hat es geschafft, weil sie als Mädchen immer brav und lieb war. Und das ist ja irgendwie so eine klassische Rolle, die Mädchen zugeschrieben wird. Die müssen lieb sein, angepasst. Und für schwarze Mädchen ist das erst recht der Fall.
Ja, vor allen Dingen fand ich nochmal auch interessant, dass dieses Aufstiegsmärchen, das in den Medien gerne mit ihr verknüpft wird, ne, dass sie da dann auch gegen argumentiert, aber dass das teilweise überhaupt nicht ankommt. Und ich glaube, da hören wir jetzt mal einen ersten Ausschnitt aus dem Interview mit ihr.
Da haben wir Bettiel auch gefragt, ob sie unseren Eindruck teilt, dass die Mädchen da gar nicht richtig erreichbar sind für ihre wirklich grundsätzliche Analyse.
Absolut. Also ich bin auch die ersten Wochen und Monaten, als ich so Pressetermine hatte und mit denen gesprochen habe, ich bin wirklich verzweifelt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, habe ich ein anderes Buch geschrieben? Also ich verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, so wir sprechen so komplett aneinander vorbei. Also nicht alle, aber ein Großteil davon. Und ich sage zum Beispiel immer grundsätzlich, ich hatte Glück. Weil ich mich dem verwehre zu sagen, ich habe das, also natürlich habe ich hart dafür gearbeitet, aber sehr viele, also alle Menschen, die ich kenne, arbeiten sehr hart jeden Tag und haben so viel weniger. Und auch das wird immer so überhört. Und dann hatte ich aber tatsächlich vor kurzem habe ich mit einer Journalistin gesprochen, die es verstehen wollte, so, vielleicht sage ich so, und die mir dann ganz ehrlich gesagt hat, ich bin ganz anders aufgewachsen und ich muss wirklich mich anstrengen, deine Lebensrealität zu verstehen. Und natürlich ist es irgendwie spannend, bla 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 und so. Aber ich glaube, was die Klassengesellschaft macht, was sie so perfide gut macht, ist, dass Menschen so segregiert aufwachsen und wir also wir haben sozusagen in Deutschland nicht mal Worte, um das zu beschreiben, dass jemand, der in einer weißen bürgerlichen Reihenhaushälfte irgendwie groß geworden ist, eine komplett andere Realität hat als jemand, der in einem migrantischen Arbeiterviertel groß wird und schon und dann nochmal eine ganz andere Realität, wenn du irgendwie in Reichtum groß wirst. Also das sind Realitäten, die einfach so wenig miteinander zu tun haben und wo es so wenig Überschneidungen gibt, die sind dann eher mal die Ausnahme, weil, keine Ahnung, dann hat das irgendwie das eine schwarze Mädchen aufs Gymnasium geschafft oder die zwei, drei Arbeiterkinder und dann kann man sich immer erzählen, doch, aber es gab auch nicht nur weiße Kinder in meiner Klasse. Wenn du in dem Viertel groß wirst oder wenn du heute in dem Viertel groß wirst, und das ist tatsächlich eine so dramatische Verschlechterung zu dem, wie wir aufgewachsen sind. Also wenn ich, und ich bin da auch relativ oft, so durch die Straßen gehe und mich daran zurückerinnere, wie die Realität aussah, als wir groß geworden sind und wie Armut so unübersehbar und Prekarität so unübersehbar ist heute an dem gleichen Ort, dann macht es mich eigentlich immer wieder traurig. Also es macht einen so unfassbar traurig, wie eins der reichsten Länder der Welt es geschafft hat, innerhalb von 30, 40 Jahren die Lebensverhältnisse von ArbeiterInnen so abzufacken, dass wir so eine dramatische Armut haben. Und selbst die sozusagen in Arbeit sind, müssen immer, also wissen eigentlich, spätestens wenn wir alt sind, sind wir arm. Und das ist, glaube ich, aber total schwierig zu transportieren, also zu Menschen, die in so einer Reihenhaussiedlung groß werden und deren größte Herausforderung irgendwie darin besteht, zu überlegen, ob ich überspitze jetzt, aber ob ich irgendwie Klavier oder Klarinette spiele.
Also ich finde, dass Sie da wirklich ziemlich eindrücklich die Verdrängungsmechanismen einerseits der Journalistinnen beschrieben hat, aber eben auch ganz insgesamt, ne? Also diese Verdrängung und tatsächlich dieses Unsichtbarmachen von solchen Klassenverhältnissen. Und dass eben Menschen, die ja von rassistischer oder klassistischer Diskriminierung betroffen sind, dass die immer noch viel zu wenig mit ihren Lebensrealitäten in der öffentlichen Wahrnehmung vorkommen.
Und sie hat ja auch in ihrem Buch den Punkt gemacht, dass diese unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, dass die eigentlich Teil der Klassengesellschaft sind.
Die Ungleichheit ist Teil des Kapitalismus. Und wenn wir uns historisch das anschauen, dann müssen wir ganz klar sagen, dass sozusagen die Ungleichheit, die durch Rassismus hergestellt wurde, eine koloniale Tradition ist. Und die zweite Ungleichheit, die da drin steckt im Kapitalismus, ist natürlich, wenn Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, wenn Menschen sozusagen in Lohnarbeit gehen müssen, ja, dann muss A, sich jemand darum kümmern, so ganz technisch gesagt, dass der Nachwuchs da ist, der dann auch wieder ausgebeutet werden kann, der dann auch wieder in Lohnarbeit gehen muss. Naja, und wer hat das sozusagen historisch gesehen, und da kann man auch wieder streiten, was der Grund ist, aber wer hat das sozusagen gemacht in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten? Na, die Frauen. So, also sozusagen den Frauen, die haben eine sehr spezifische Rolle, oder die Mütter haben eine sehr spezifische Rolle im Kapitalismus, und zwar für den Nachwuchs zu sorgen. Und rassifizierte Menschen haben historisch gesehen immer sozusagen die Position gehabt, dass sie überausgebeutet werden können, wenn man so will. Ne? Also, und auch das ist sozusagen so eine Tradierung, so eine Kontinuität aus dem Kolonialismus, dass, auch wenn wir heute nicht mehr über Rassen sprechen, es immer noch eine große Rechtfertigung dafür gibt, ideologisch gesehen, dass nicht weiße Menschen, dass deren Leben quasi nichts wert ist oder weniger wert ist, und dass die Überausbeutung, also wenn wir die Ausbeutungsverhältnisse als etwas darstellen, es gibt die einen, die sind die Arbeitgeber und die anderen sozusagen die Arbeitnehmer, ne? Und der eine hat sozusagen mehr Macht als der andere, wenn sie sich nicht organisieren. Und das ist sozusagen ein Ausbeutungsverhältnis, ne? Weil der andere meinen Gewinn mit abschöpft. Und Überausbeutung bedeutet, dass wir rechtlich und strukturell Rahmen schaffen, dass gewisse Menschen innerhalb sozusagen des Kapitalismus, innerhalb dieser Vorstellung von Ausbeutung ist irgendwie normal im Kapitalismus, noch überausgebeutet werden können, also unter Mindestlohn bezahlt werden, unter Arbeitsbedingungen, die so untragbar sind, dass wir uns das kaum vorstellen können, dass Menschen zeitweise der Pass entnommen wird, dass sie irgendwie zu zehnt in einer Einzimmerwohnung, also sozusagen Verhältnisse, die deutsche Staatsbürger quasi nicht hinnehmen würden, ne? Weil der Staat sozusagen sagt, das sind meine Bürger und die haben Rechte und die anderen haben diese Rechte eben nicht und deswegen können sie überausgebeutet werden. Und dann freuen sich natürlich die Unternehmer, weil sie sich denken, ja genau, dann kann ich irgendwie noch mehr Gewinn machen.
Ja, was Bettiel hier beschreibt, da ist ja eben auch das Problem, dass man das teilweise überhaupt nicht in den Statistiken sieht. Ne? Also diese krassesten Ausbeutungsverhältnisse, die sie hier thematisiert, informeller Art eben, die tauchen teilweise ja nirgendwo auf. Und wenn dann mal als ein großer Skandal, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.
Ja.
Aber es gibt eben haufenweise solcher Beispiele und sie tauchen nicht auf und die Leute können sich auch als Personen da einzeln eben sehr schwer gegen wehren. Ne? Aber das Statistische Bundesamt, das hat vor kurzem nochmal neue Zahlen veröffentlicht, die ich interessant fand in dem Zusammenhang. Die zeigen eben, dass Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, und jetzt sind hier gemeint Menschen, die selbst seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind oder deren beide Elternteile seit 1950 eingewandert sind, dass die zwar nur ein Viertel der Erwerbstätigen insgesamt stellen, aber in vielen schlecht bezahlten Berufen deutlich überrepräsentiert sind. Also zum Beispiel dann so fast 60% der ArbeiterInnen im Reinigungsgewerbe haben eine Einwanderungsgeschichte oder über 45% in der Gastronomie, 40% im Hochbau. Ja, und das sind nur einige der Berufe, wo man merkt, da arbeiten eben viel, viel mehr Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte.
Aber in unserem Gespräch mit Bettiel, da haben wir ja auch über Geschlechterverhältnisse gesprochen, nicht nur über die rassistisch ausgeprägten Diskriminierungsformen, sondern eben auch über Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und zwar aus Anlass des Internationalen Frauentags, weil diese Folge am 8. März ausgestrahlt wird. Und da haben wir Bettiel natürlich auch befragt. Unter anderem haben wir sie damit konfrontiert, dass der Bahnvorstand, es wissen sicherlich viele Menschen, waren ja auch viele zu Recht empört, vor kurzem 5 Millionen Euro Bonuszahlung bekommen hat. Und einer der Gründe, warum er diese Zahlung bekommen hat, war, dass mittlerweile bei der Bahn in den Führungspositionen etwa 27% Frauen sind.
Wow.
Ja. Und da haben wir Bettiel dann gefragt, wie sie das einordnen würde.
Aber wenn wir irgendwie so ein bisschen realistisch sind und sagen, so, es ist sehr wahrscheinlich, dass morgen wir sozusagen den Kapitalismus nicht abgeschafft haben. Und wir müssen irgendwie auch gleichzeitig schaffen, Menschen zu politisieren, auch die in Anführungszeichen kleinen Veränderungen, kleinen politischen Schritte nicht, also auch sozusagen zu unterstützen sollen. Also würde man sagen, es wäre wichtig, dass Frauen in dem Fall mehr in Führungspositionen vertreten sind. Weil das ist offensichtlich eine Art von Diskriminierung, die dazu führt, dass es halt diese ganzen Boys Clubs gibt in den Führungspositionen. Und aus dieser Perspektive würde man wahrscheinlich sagen, ja, gute Arbeit, da sind jetzt ein paar mehr Frauen. Und die Frage, die sich ja aber eigentlich immer dahinter mit anknüpfen sollte, ist ja, was macht das denn für einen Unterschied, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind? Also, ne? Und ich glaube, da bleiben wir dann stehen.
Bettiel hat da eine ganz klare Kritik formuliert an solcher Art von liberalem Feminismus oder liberale Gleichstellungspolitik. Und sie hat auch, das passt auch gut da rein, in ihrem Buch gesprochen von Diversity Washing in Anlehnung an den Begriff des Greenwashings. Greenwashing steht ja für Konzerne, die versuchen mit vermeintlich nachhaltiger Produktion sich so grün darzustellen. In Wirklichkeit stimmt's aber nicht. Und so ist eben Diversity Washing analog dazu zu verstehen, wenn Unternehmen sich als besonders fortschrittlich verkaufen, weil sie Frauen, Schwarze, People of Color, Queers und so weiter in wichtige Positionen hieven. Da geht es aber eben auch oft ums Marketing und nicht unbedingt darum, dass sich diskriminierende Strukturen für alle ändern.
Aber ich fand dann doch nochmal interessant, dass sie mit Blick auf diese existierenden Ausbeutungsverhältnisse und ihre eigenen Verortung da drin und ihre eigenen Geschichte, also als schwarze Frau aus der Arbeiterklasse, eine Einschränkung gemacht hat und eben betont hat, wie wichtig es ist, dass gerade für die, die am untersten Ende jetzt in unserem Wirtschaftssystem stehen, dass sie für die Lebensverhältnisse im Hier und Jetzt auf jeden Fall zu verbessern haben.
Das ist aber im Grunde genommen eigentlich genau dieses Spannungsverhältnis, in dem wir uns alle ständig bewegen, also zumindest die, die sich gesellschaftlich, politisch aktiv in irgendeiner Form beteiligen an Auseinandersetzungen, dass man einerseits eben, was ist im Hier und Jetzt möglich hat und gleichzeitig die strukturellen Ursachen, wie Reichtum und Armut zusammenhängen, mit im Blick hat. Apropos strukturelle Ungleichheit und weil wir ja gerade auch nochmal von liberalem Feminismus gesprochen haben, wir wollten von Bettiel natürlich auch wissen, ob denn mit Blick auf den 8. März, also dem Internationalen Frauentag, ob es da irgendwas gibt, was sie doch hoffnungsfroh stimmt, wenn sie auf Auseinandersetzungen blickt, in denen schon heute für ein besseres Morgen gestritten wird, ja. Also wenn es zum Beispiel um die Frage einer anderen Verteilung von Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern geht oder um Arbeitszeitverkürzung oder insgesamt um eine Gesellschaft, in der man eben Sorge und die Beziehung der Menschen zueinander ganz anders denkt. Und ich finde, in dem, was sie dann daraufhin gesagt hat, wird dieses Spannungsverhältnis sehr, sehr deutlich.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits optimistisch bin und hoffnungsvoll und auch in so kleinen Veränderungen gerne, also die wahrnehme und dadurch sozusagen Hoffnung schöpfen will. Und gleichzeitig ist, wenn man so will, die Brille, die ich ja aufziehe, um Gesellschaft zu analysieren, schon auch eine, die sich diese bürgerliche Mitte anschaut. Sowohl in ihrer gesellschaftlichen, aber auch politischen Macht, aber auch, wenn man so will, also wie sie kulturell agiert und wie sozusagen darin sich auch Macht widerspiegelt. Wenn ich mir anschaue, wie in so einer, also wie so in bürgerlichen Heterofamilien tatsächlich das Thema ein bisschen mehr angekommen ist, und dann irgendwie die Väter auch gerne die Kinder tragen wollen und dann ein Sabbatical machen oder irgendwie in Elternzeit gehen, und dann viel darüber gesprochen wird, dass Kinder irgendwie begleitet werden und nicht erzogen werden und so eine Abgrenzung stattfindet von, und das ist meine Interpretation, wir haben es irgendwie verstanden und die anderen nicht. Also wie wollen wir zusammenleben? Und natürlich, weil sie privilegiert sind, haben sie auch mehr Möglichkeiten, Familienleben ein bisschen anders zu gestalten. Und aus diesem Geist heraus entstehen, glaube ich, schon auch gesamtgesellschaftliche Ideen, wahrscheinlich auch politische Kräfte, die sagen, wir müssen was verändern. Was ich aber gleichzeitig darin beobachte, ist, dass es so gar kein Klassenbewusstsein gibt. Absolut kein Klassenbewusstsein gibt. Sondern, dass es eher so eine Gruppe von Menschen ist, die sich trifft oder die sich sozusagen austauscht, die es verstanden hat. Und dass aber kein Bewusstsein dafür da ist, dass die Leute, die mir jeden Tag die Regale einräumen, damit ich in den Supermarkt gehen kann, die Leute, die überaus gebeutet werden, damit ich in den Bio-Supermarkt gehen kann oder von mir aus auch in den kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke, so ein Bewusstsein über kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse und über die Klassengesellschaft und wo die eigene Position darin ist. Und wie so eine solidarische Haltung aussehen müsste und vor allen Dingen auch solidarische Kämpfe aussehen müssten, wenn wir anders über Care-Arbeit für alle Menschen nachdenken wollen. Wenn wir anders über die Aufteilung von Erziehungs-, Begleitungsarbeit, wie auch immer wir das nennen wollen, für alle nachdenken wollen. Ich glaube, das ist mein ganz großer Kritikpunkt und warum ich, glaube ich, immer wieder so Widerstände habe, tatsächlich auch körperlich das anzuerkennen, was vielleicht ein kleines Pflänzchen da ist, weil ich in diesen Räumen keine schwarzen Menschen sehe. Und wenn das, oder halt migrantisierte Menschen, rassifizierte Menschen, und wenn, dann sind das sozusagen so Menschen wie ich, die schon in einem gewissen Habitus sprechen können, die diese ganzen Theorien irgendwie intus haben, gewisse Bücher gelesen haben, und so weiter. Und das ist, glaube ich, tatsächlich mein großer Kritikpunkt, weil, und jetzt kommt sozusagen nochmal ein wichtiger Punkt darin, ich zum Beispiel bin in der Familie groß geworden, in der ideologisch jetzt nicht unbedingt nur so eine klassische Aufteilung von wer bleibt zu Hause und wer geht arbeiten da war. Aber die Verhältnisse haben sozusagen meine Eltern in diese traditionellen Rollen gezwungen, weil sozusagen klar war, wenn mein Vater als Mann in die Fabrik arbeiten geht, dann wird der viel mehr Geld verdienen, als wie wenn meine Mutter als migrantische schwarze Frau in die Firma geht und in die Fabrik geht und Geld verdient, ne? Und das wurde auch thematisiert. Mein Vater hat dann nicht gesagt, ich bin jetzt der Mann im Haus und ich bringe das Geld nach Hause, sondern er sagt, ich mache eine Drecksarbeit und dieses Dreckssystem führt dazu, dass ich aber für meine Drecksarbeit mehr Geld bekomme, als wenn du diese Drecksarbeit machst. So, mein Rücken ist kaputt, meine Hände tun mir weh, ich habe keine Zeit, um irgendwie geistige Arbeit zu verrichten, weil ich komplett absorbiert werde. Aber das einzige Gute, was ich damit machen kann, ist, dass ich meine Familie finanziell einigermaßen absichern kann. So, und meine Mutter hatte auch keine Lust, sozusagen ihre vier Kinder, also von morgens bis abends irgendwie die Care-Arbeit zu übernehmen. Und das hat sich dann nochmal so ein bisschen anders entwickelt. Ne? Dann ist sie doch auch ein bisschen arbeiten gegangen, weil es ihr wichtig war. Aber das sind sozusagen die Verhältnisse, die ja Menschen unabhängig davon, wie sie ticken oder was sie denken oder was für feministische Vorstellungen sie haben von Gleichberechtigung, sie trotzdem in diese Systeme gedrängt werden. Und das ist, glaube ich, auch eben so ein Klassending.
Also ich fand das nochmal eine echt starke Einordnung, die Bethiel hier macht. Und ich kann auch ihre Kritik total verstehen an den Privilegien eben weißer Mittelschichtsakademikerfamilien, die ihr Familienleben vielleicht etwas anders, ein klein wenig geschlechtergerechter gestalten können. Und dann habe ich aber so gedacht, naja, aber der Witz daran ist ja dann noch obendrauf, dass es mit dieser faireren Verteilung der Sorgearbeit in der Realität in solchen Familien dann auch nicht so wirklich so weit her ist, wie man meinen könnte. Und das zeigen uns nämlich gerade nochmal auch neue Daten der sogenannten, Achtung, sperriges Wort, Zeitverwendungserhebung.
Zeitverwendungserhebung, super Wort. Was ist das genau? Erzähl mal.
Na, das ist eine Umfrage, die macht das Statistische Bundesamt und zwar leider auch nur alle 10 Jahre. Und da wird ziemlich systematisch erfasst durch so ausführliche Alltagsprotokolle, die Leute dann führen. Also wirklich, wo die alle 10 Minuten aufschreiben, was sie gerade in ihrem Alltag machen an Arbeit, bezahlt oder unbezahlt. Da erheben die eben darüber wirklich das Volumen von der auch unbezahlten Arbeit, die in Deutschland von Männern und Frauen geleistet wird. Und tada, die Kluft zwischen den Geschlechtern ist weiterhin enorm groß und das hat sich halt in den letzten Jahren auch kaum verändert. Frauen leisten im Schnitt immer noch pro Woche rund 9 Stunden mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Selbst wenn man diese Zahlen sieht, kommt man irgendwie nochmal so kurz ins Stolpern, also ich zumindest, ne? Also 9 Stunden pro Woche, das ist natürlich irgendwie ein Unterschied, aber es ist halt nur der Durchschnittswert und vielleicht klingt es für manche irgendwie auch gar nicht so schlimm. Ich meine, verteilt auf so die Tage sind das dann so 1,3 Stunden pro Tag Unterschied. Ist zwar was, aber auch vielleicht haut es die Leute nicht vom Hocker. Aber richtig interessant wird es dann halt, wenn man sich das mal so im Altersverlauf anschaut. Und das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Jahr 2023 getan. Und da merkt man nämlich ab 30, also wenn die Kinder kommen, da geht die Schere extrem auseinander zwischen Männern und Frauen. Und die größte Kluft existiert dann eben bei den 34-Jährigen und da leisten die Frauen 9 Stunden unbezahlte Sorgearbeit, aber eben am Tag und die Männer 3 Stunden. Und das sind echt satte Unterschiede.
Gut, aber jetzt nochmal zurück zu dieser Zeitverwendungserhebung. Es wäre ja auch interessant, gibt es Zahlen darüber, wie viel Frauen dann verdienen würden oder wie viel sie dann tatsächlich mehr verdienen würden als Männer?
Ja, das gibt es, allerdings jetzt nicht auf diese neuen Daten, die rausgekommen sind, bezogen, aber es gibt eben eine Initiative von ein paar feministischen AktivistInnen und Ökonominnen aus der Schweiz und die haben bezogen auf die letzte Zeitverwendungserhebung das mal durchgerechnet und da kommt wirklich die unglaubliche Zahl raus, dass Frauen 380 Milliarden Euro im Jahr weniger verdienen, obwohl sie, wenn man jetzt eben die bezahlte und die unbezahlte Arbeit zusammenzählt, damals eben 1 Stunde mehr arbeiteten in der Woche als die Männer. Und heute ist es sogar so, dass sie 1,5 Stunden mehr arbeiten als die Männer. Also heute arbeiten Frauen 45,5 Stunden die Woche bezahlt und unbezahlt und die Männer eben 44 Stunden. Und ich bin wirklich total gespannt, ob diese Initiative dieser feministischen Ökonomin und Aktivistin aus der Schweiz das jetzt nochmal neu durchrechnet. Die Initiative heißt übrigens Close Econ Data Gap. Also schließen wir sozusagen die Wissenslücke in diesen ökonomischen Feldern.
Okay, interessant. Also mir ist nicht so richtig klar, wie jetzt die Politik und die Wirtschaft reagieren auf solche Zahlen. Ne? Also ich vermute, mehr als Kosmetik wird da wahrscheinlich nicht kommen. Aber was es natürlich sehr deutlich zeigt, ist, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, in dem diese ganze schlechter bezahlte Lohnarbeit oder auch die ganze unbezahlte Arbeit, die ja vorwiegend von Frauen geleistet wird, einfach vorausgesetzt wird und das stillschweigend. Ja? Wobei man hier auch nicht vergessen darf, wenn du reich bist und Geld hast, dann kannst du das alles outsourcen. Ne? Also da ist schon auch eine Klassenfrage mit drin. Ne? Aber weißt du, was mich daran an dieser ganzen Debatte, ne? Also klar, es ist so, dass diese ganze Sorgearbeit das Schmiermittel schlechthin ist. Wirtschaft, Kapitalismus würde ohne diese unsichtbare, unbezahlte Arbeit überhaupt nicht existieren können. Was mich dann aber ärgert, ist, wenn dann die für die Sorgearbeit Zuständigen oder die Menschen, die das eben, ich sage jetzt mal, sich das aufteilen sollten, einteilen sollten, wenn die statt, dass sie sich zusammen gegen die Verhältnisse wehren, so abstrakt das jetzt wieder klingt, ja, sich gegenseitig sozusagen bekriegen, ne? Also wenn man gesellschaftliche Konflikte ins Private verlagert und sich dort dann streitet und
aber was meinst du da genau?
Ja, also es gab irgendwie neulich auf Instagram eine sogenannte Trainerin für Equal Care und Mental Load, wie man das heutzutage nennt, ja, also Mental Load ist diese Überlastung, die ja oftmals Care, also Frauen, die eben für das alles zuständig sind. Eva, dir muss ich das jetzt nicht erzählen, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob das bei dir zu Hause so ist.
Ja, mein Mental Load ist hoch.
Genau, da gibt es eben eine Trainerin für Equal Care und Mental Load und die hat gesagt, weil die klugen, qualifizierten Frauen zu Hause bleiben müssen, weil die Infrastruktur für Care-Versorgung so schlecht ist, kommen dafür halt eben mittelmäßige Männer in ihren Job. Und das finde ich ehrlich gesagt, meine Güte, so viel Gedisse untereinander, damit ist jetzt, finde ich, dem Problem nicht geholfen. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, was ich da wichtig finde und was man ja auch in den letzten Jahren gesehen hat und was ich wirklich extrem inspirierend finde als Kämpfe, die im gewerkschaftlichen Feld stattgefunden haben, ist eben aufzuzeigen, wir können gemeinsam für eine bessere Sorgearbeit auf die Straße gehen. Und das sind ja ganz maßgeblich die Kämpfe in den Krankenhäusern gewesen, des Pflegepersonals. Das hat ja in Berlin angefangen und hat sich ausgeweitet. Und da war ja die Forderung nicht irgendwie, wir brauchen mehr Geld, das braucht es natürlich auch, aber wir brauchen vor allen Dingen mehr Personal. Ne? Und der Slogan war, mehr von uns sind besser für alle. Und das, finde ich, ist halt genau der Punkt. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die so auf Verschleiß gefahren ist, in der sozialen Daseinsvorsorge, in Kitas, in Schulen, in den alten Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Und da muss es irgendwie ganz grundsätzlich darum gehen, dass die Leute natürlich nicht nur besser bezahlt werden, sondern dass da einfach mehr Leute arbeiten können und das zu vernünftigen Bedingungen, dass alle nicht mehr so überlastet sind und dass wir alle irgendwie ein würdevolles Leben damit haben können. Also sowohl die, die da arbeiten, als auch die, die da gepflegt werden, ja. Und klar, und andererseits finde ich natürlich nochmal den Aspekt total wichtig, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen. Also wenn wir darüber reden, dass Sorgearbeit jetzt zum Beispiel anders umverteilt werden sollte zwischen Männern und Frauen, dann geht es nicht ohne eine Arbeitszeitverkürzung. 30 Stunden geht da ja oft so rum. Und das natürlich bei vollem Lohnausgleich. Also das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Daran sieht man auch halt auch wunderbar, wie ein gesellschaftliches Problem gesellschaftlich gelöst werden muss und dann dadurch Spannung aus den privaten Beziehungen rausgenommen werden kann. Ne?
Ja.
Genau, und ich gehe da voll mit dir, dass wir eben für die Daseinsvorsorge kämpfen müssen, dass die zum Teil wieder entprivatisiert und zurückgeholt wird als öffentliche Güter, weil das würde für mich bedeuten, dass damit eine ganz wesentliche Grundsicherung der Menschen erreicht ist. Ne? Das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass dann Kraft investiert werden kann, weil dann Zeit da ist, um weitergehende Schritte zu gehen.
Ja, das finde ich total wichtig. Also ich glaube, man muss sich klar machen, dass wir da wirklich viel zu gewinnen haben. Und ich fand es jetzt im letzten Jahr im November wirklich sehr beeindruckend, dass es in dem Sinne den ersten feministischen Generalstreik im Baskenland gegeben hat. Und jetzt fragt man sich vielleicht, was ist ein feministischer Streik? Das finde ich auch erstmal als Schlagwort nicht so richtig klar. Aber da haben halt tatsächlich Zehntausende die Arbeit niedergelegt, um für ein öffentliches und eben nicht auf Profite ausgerichtetes Sorgesystem auf die Straße zu gehen und für bessere Arbeitsbedingungen natürlich für die Pflegekräfte und aber auch für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Und was ich wirklich stark fand, war, dass dieser Streik eben nicht nur von Frauen getragen wurde, jetzt in den Schulen und Bildungseinrichtungen, die zugemacht worden sind, sondern da wurde eben auch gestreikt in Teilen des öffentlichen Nahverkehrs, in der Verwaltung, aber eben auch in einigen Dutzend Betrieben der metallverarbeitenden Industrie, in denen ja vor allem Männer arbeiten. Ne? Und das, finde ich, ist wirklich ein bemerkenswerter Brückenschlag. Und ich fand auch das Motto von dem Streik, ja, vielleicht erstmal ein bisschen Larifari mag man denken, aber für mich bringt es wirklich auf den Punkt. Ne? Das hieß nämlich, das Leben von uns allen in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, darum geht's halt, ne? Also das Leben in den Mittelpunkt stellen, statt dieses Lohnarbeitshamsterrads, statt den Profitzwängen, das Leben und die Sorge füreinander statt irgendwie weitere Zerstörung und unser aller Runterrockern und so die Missachtung all der menschlichen Bedürfnisse, oder? Wie siehst du das?
Schön, dass du das Beispiel bringst. Ich kannte das gar nicht im Baskenland und ich stimme dir auch da total zu, weil im Grunde genommen ist ja unsere Wirtschaft nicht so, dass da der Mensch im Mittelpunkt stehen würde. Es ist ja eher so, dass wir der Wirtschaft dienen, aber sie nicht uns. Und um jetzt auch mal mit diesem die Wirtschaft hier anzukommen. Und was mich bei all dem manchmal dann aber auch echt sehr ratlos zurücklässt, ist, dass es so viele Menschen gibt, die das weder sehen wollen können und selbst wenn sie mit dem Auge drauf gestoßen werden und Zahlen genannt kriegen, auch dann absolut nicht erreichbar sind und nicht empfänglich sind für irgendein Argument. Und da will ich dir jetzt mal ein wirklich echt entmutigendes Beispiel vorführen.
Aha, wir kommen also zu den Mitbringseln.
Genau, wir kommen jetzt zur Rubrik Das Mitbringsel. Wir haben die Rubrikbezeichnung eigentlich von Anfang an mehr oder weniger unter Vorbehalt als Arbeitsbezeichnung eingeführt, aber vielleicht bleibt es jetzt einfach dabei, weil uns nichts Besseres einfällt und weil es irgendwie ganz nett ist.
Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr bessere Ideen habt.
Sehr gut, genau. Mitmach-Podcast. Genau, auf jeden Fall muss ich kurz was vorausschicken zu meinem Mitbringsel. Ich möchte kurz wieder, haben wir glaube ich letztes Mal auch schon gemacht, auf den Podcast Systemrelevant von der Böckler Stiftung verweisen. Der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung von der Böckler Stiftung, Sebastian Dullin, der hat in einem Podcast, wo er selbst auch berichtet hat über diesen Mythos, dass es immer heißt, der Sozialstaat ist zu aufgebläht und so. Da haben die sich mal hingesetzt und haben das ausgerechnet. Und Überraschung, stimmt natürlich auch so nicht. Und in diesem Kontext hat er dann Folgendes gesagt.
Nee, und das ist mir bei der ganzen Diskussion um die Schuldenbremse auch aufgefallen. Ich hatte ein paar Podiumsdiskussionen oder Diskussionen, wo dann auch Unternehmensvertreter, Vertreterinnen saßen. Und dann ging es mir darum, ja, man muss den Sozialstaat jetzt richtig kürzen. Das ist das, was man tun muss. Und dann fingen sie so an, ja, wenn man nur 10% der Bürgergeldempfangenden, wenn man die wirklich jetzt in Arbeit kriegen würde, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und dann fragt man ja, wie viel meinen Sie denn, wer dann so gewonnen von den, weiß ich nicht, 20 Milliarden, die uns fehlen? Und die haben überhaupt gar keine Ahnung. Fürs Bürgergeld geben wir etwas mehr als 20 Milliarden insgesamt aus. Das heißt, wenn es jetzt wirklich um 10% kürzen würde, ja, einfach nur rechnerisch und auch die Mieten und Kosten der Unterkunft, was völlig unrealistisch ist, weil die Leute dann ja ihre Miete nicht zahlen könnten. Aber da sind wir bei relativ kleinen Beträgen. Diese Diskussion, die wir da führen, scheint mir eine Phantomdiskussion zu sein. Und das Interessante ist, also wir haben auch auf X, also im früheren Twitter, haben wir das natürlich auch, diese Grafiken und so gezeigt. Und was da für Kommentare kommen, das ist schon krass. Also Leute, die dann sagen, ja, aber wichtig ist doch die absolute Zahl. Und außerdem, ich weiß doch, dass der Staat so viel Geld für Soziales ausgibt, da brauchen wir doch keine Zahlen. Also so, wo du den Eindruck hast, na, das ist jetzt schon ziemlich realitätsentkoppelt, was da stattfindet.
Ja, realitätsentkoppelt. Da muss ich jetzt aber echt mitlachen mit denen. Also dieses, ich weiß es doch, dass es Sozialausgaben gibt, aber da ist doch die Zahl egal. Ja, dann frage ich mich auch, worüber reden wir dann jetzt noch und wie, oder?
Ja, das ist wirklich krass, dass das irgendwie keine Rolle mehr spielt. Aber ich bin ja trotzdem noch so, dass ich denke, man muss immer noch auf diese Zahlen hinweisen. Also man muss es immer weiterhin versuchen. Und ich hatte mir die Zahlen auch mal angeguckt, die du da erwähnt hast. Und es ist ja tatsächlich so, dass die realen Sozialausgaben in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern besonders langsam gewachsen sind. Oder es gibt eben auch andere Zahlen, ne, die zeigen, dass die Anzahl der BürgergeldbezieherInnen in den letzten 10 Jahren einfach deutlich gesunken ist, nämlich um mehr als 1 Million. Und da merkt man einfach, diese Debatte, die ist so interessensgeleitet, also sozusagen um die Axt jetzt wieder am Sozialstaat anzulegen. Und ich hatte da übrigens so ein Worst-of mitgebracht. Clemens Füst, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes IFO, der hat kürzlich in der Talkshow gesagt, Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht, sondern Kanonen ohne Butter. Und das haben damals viele Leute kommentiert, ne, weil auch in der NS-Zeit Josef Goebbels und Rudolf Hess diesen Slogan benutzt haben. Aber mir geht's um was anderes. Es geht einfach nochmal darum, klarzumachen, wir sind schon wieder mittendrin in einer Debatte darum, wie wegen angeblich fehlender Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland jetzt gekürzt werden muss. Und ich glaube, leider stehen wir da ziemlich am Anfang, was alles irgendwie da noch auf uns zukommen wird. Ich finde vor allem auch nochmal frappierend daran, dass man ja auf der anderen Seite sieht, dass aber die Debatte natürlich auch immer so geführt wird, dass gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich von unten nach oben schön weiter umverteilt werden soll. Ne? Also das ist jetzt auch wieder diese Debatte um die Unternehmensbesteuerung, die angeblich sinken müsse, weil sie hier zu hoch sei. Und da sieht man genau diese gleichen Muster und man sieht vor allen Dingen, dass auch das völlig faktenfrei diskutiert wird. Auch da gibt es Studien, unter anderem eine von Sebastian Gechert und Philipp Heimberger, zwei Ökonomen, die sich das mal in einer großen Studie angeguckt haben und einfach zu dem Schluss kommen, dass solche Unternehmenssteuersenkungen mitnichten das Wirtschaftswachstum ankurbeln oder wenn, dann überhaupt nicht nennenswert, sondern was viel mehr passiert, ist, dass die Unternehmen diese Steuersenkungen natürlich gerne mitnehmen als Extragewinne und dann häufig einfach auch ausschütten.
Genau, wir haben jetzt so viele Negativ-Vibrations hier verbreitet und jetzt ist die Frage, Eva, hast du noch eine gute Nachricht? Wollen wir nicht mit was Positivem enden? Ich würde gern irgendwie mit was Schönem aussteigen.
Naja, mir fällt da zum Beispiel ein, dass man ja durchaus wahrnehmen kann, dass wieder mehr gestreikt wird und das finde ich auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
Und ich kann vielleicht auch noch was Schönes beitragen. Ich war gestern auf einem Workshop, da ging es um alternative Wirtschaftsweisen. War so ein bisschen utopisch, aber es war sehr schön. Und es hat mich ermutigt, dass wir doch tatsächlich ein paar Leute haben, die da in eine andere Richtung denken. Und das war schön. Und außerdem scheint die Sonne. Okay, so, jetzt ist aber Schluss. Kritik und Anregungen wie immer und auch Themenwünsche an armutszeugnis@rosalux.org.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.